ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's auch so gut wie mir. Das wünsche ich euch. Dieses Bild mit dem Schwimmbad habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich will mal so fragen, gibt's jemanden, es gibt solche Leute, dem macht Schwimmen überhaupt keinen Spaß? Also grundsätzlich, der sagt, ich mag Schwimmbäder nicht. Es gibt. Und wie ist es bei dir mit Whirlpool? Auch nicht. Wasser. Aber duschen tust du ab und zu. Mach dir Duschen Spaß. Duschen, okay, dann nimm dieses Bild, weil manche Leute haben Probleme mit Schwimmen, haben irgendwelche Erfahrungen, immer ist das Wasser kalt, ich friere so schnell. Ich finde das wirklich ein tolles Bild. Ihr kennt ja den Strom aus Hesekiel 47. Gott spricht an vielen Stellen über dieses lebendige Wasser. Der Strom aus Hesekiel 47, dass Gott an vielen Stellen über dieses lebendige Wasser spricht. Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers sollen aus dem Leib der Menschen fließen, die an mich glauben, so wie die Schrift sagt. Da ist die Rede von einem Strom. Und das ist was ganz Tolles, weil du sollst der Tempel Gottes werden und aus deinem Inneren sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und davon hat Hesekiel schon ein Bild gesehen, dass das Heiligtum da ist. Und aus dem Heiligtum kommt ein kleiner Rinnsal, die Gegenwart Gottes. Dieses Wasser, Hesekiel 47, 1 bis 9, könnt ihr mal zu Hause lesen, eine ganz tolle Stelle. Der Strom wird immer breiter und dann ist die Rede davon, wo immer dieser Strom hinkommt, alles wird lebendig. Alles wird lebendig. Da ist eine Kraft, eine Lebenskraft, dass das tote Meer, das salzigste Meer, was es überhaupt gibt, komplett gesund wird. Und ich bin so kühn, ich glaube sogar, dass wir das eines Tages erleben werden. Dass es wirklich geschieht, wenn Jeshua wiederkommt, dass sich dieser Strom öffnet. Aber es ist bildlich gesprochen, da ist eine Lebenskraft und die fließt aus der Gegenwart Gottes. Die fließt aus dem Heiligtum. Und wenn wir uns in diesen Strom hineinbegeben, dann werden wir gesund. Dieses Bild, was Renate hatte, ich glaube, das ist sehr treffend für das, was in solchen Gottesdiensten, in solchen Zeiten passiert. Und es kann sein, dass du hier stehst und denkst, ich sehe alles wie durch ein Schaufenster. Ich sehe, die sind da so leidenschaftlich da vorne. Die Frau heult da vielleicht sogar. Was machen? Es kann sein, dass du denkst, irgendwie ist das eine völlig andere Welt. Ich möchte dir heute hier Mut zusprechen. Du brauchst da kein schlechtes Gewissen haben. Du musst dich nicht dagegen wehren. Du musst auch nicht dich distanzieren. Musst du nicht. Du kannst das erstmal so stehen lassen und sagen, die haben andere Erfahrungen gemacht. Die haben was mit Gott erlebt. Und ich sage das tatsächlich, für uns ist das so wie, wir gehen baden, wir genießen das, wir genießen die Gegenwart Gottes. Wir tauchen ein, wir singen neue Lieder und haben Zeit mit Gott, Zeit mit dem Papa. Und wenn du das so anschaust, darfst du sagen, Gott, wenn du auch für mich da was hast, vielleicht traust du dich nicht gleich vom 3 Meter voll ins tiefe Wasser, dann versuch doch, zieh den Strumpf aus und sag, ich fühl mal und ich gehe mal bis zu den Knöcheln, ich gehe mal rein. Das ist möglich, ich gehe mal rein, ich mache mal Schritte und sagst du, komm, ich probiere mal ein bisschen weiter. Wir haben alle mal angefangen und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ich habe so angefangen, als ich das erste Mal hörte, dass Menschen in neuen Sprachen beteten in dieser Gemeinde, wo ich reingeraten war, als ich Jesus kennengelernt habe. Da fragte ich jemanden nach dem Gottesdienst, dann so nach 3 Monaten. Ja, ist ja toll, dass der Pastor auch so toll Hebräisch singen kann. Ja, wie kann der das denn? Was, Hebräisch? Nee, der kann kein Hebräisch. Wir singen in Zungen. Und ich sage, was macht ihr? Und sofort ging bei mir die Klappe runter. Ich sage, ich bin doch in eine Sekte geraten. Ich bin im Haufen Verrückten, ich muss hier raus. Nein, ich habe einen Schreck gekriegt. Die haben eine Macke, die haben alle eine Macke. Und dann hat er gesagt, du, steht doch in der Bibel, guck doch mal nach. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass Gottes Wort wirklich die Schrift ist, weil Gott mir das gezeigt hat. Dann habe ich zu Hause eine Woche nachgelesen und festgestellt, das Sprachengebet steht in der Bibel. Dann bin ich die nächste Woche zurückgegangen und gesagt, Papa, dann will ich das auch. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Nächsten Sonntag, eine Woche später, die Gemeinde fing an, einen neuen Song zu singen und ich habe einfach meinen Mund aufgetan und habe es auch gemacht. So habe ich das Sprachengebet. Aber ich gesagt, ist für mich, steht da drin, gehört mir, will ich haben. Aber ich kann verstehen, wenn man mit manchen Dingen noch nicht so vertraut ist, aber ich mache dir Mut, öffne dein Herz. Wie Renate gesagt hat, Papa, mach doch mal eine Bohrung bei mir. Jesus kommt durch die dickste Mauer durch. Der kommt auch bei dir durch. Und die Ausrede, ja, ich bin eben mehr so ein Kopfmensch, die können wir alle bringen. Wir sind alle hier die deutschen Kopfmenschen. Ne? Aber das Wunder, das habt ihr bei Andreas gesehen, ist das nicht toll? 2, 3 Männer, solche Männer braucht doch das Land, oder? Wahre Anbeter, oder? Gott kann auch die harten Männer dazu bringen, dass wir gerne vor Gott weinen, oder? Es gibt nichts Besseres, als von Gott so berührt zu sein. Ihr Lieben, ich habe ein ganz einfaches Bild heute Nacht gesehen für die Gemeinde und will euch das mitgeben, weil ich glaube, dass hier an diesem Ort, dass ihr in der Gemeinschaft die Sehnsucht habt, Gemeinde Jesu nach dem Herzen Gottes zu sein. Ich spüre, dass hier Menschen sind, die sagen, Herr, zeig uns doch, wie es gehen soll. Und mir kam dieses Wort, dass Gott wohnen möchte bei seinen Menschen. In Offenbarung 21,3, ich könnte jetzt hier die PowerPoint anmachen. Ich glaube, kannst du mir einfach die Bibelstellen ranwerfen oder ist das zu anstrengend für dich? Offenbarung 21,3, da heißt es, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Siehe, die Hütte Gottes, Laubhütte oder Stiftshütte Gottes. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ich glaube, das drückt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht des Vaters von Anfang der Bibel bis zum Ende aus. Gott will Gemeinschaft mit seinen Menschen haben. Er möchte bei ihnen wohnen. Er möchte bei dir sein. Das Tolle ist, das hat Jeshua Jesus erfüllt. Er hat diesen Weg möglich gemacht, dass der Geist Gottes, der Ruach HaKodesh, kommen kann und in uns drin wohnen kann. Und der Vater ist darüber so begeistert. Der Vater sitzt im Himmel und sagt, der neue Bund, es hat funktioniert. Und dann muss er sich mit ansehen, Kinder Gottes, die von neuem geboren sind und die unter Verdammnis leiden und sagen, Gott, wo bist du eigentlich? Und er sagt, ich bin doch da. Ich bin doch in dir drin. Es ist vollbracht. Das Blut von Jesus hat dich reingewaschen. Du bist mein Kind. Du bist von neuem geboren und der Geist Gottes ist in dich hineingekommen. Du darfst frei sein. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Wenn du keine Verdammnis hast, dann kannst du wie Hebräer 10, 19 bis 22 sagt, mit Freimütigkeit durch das Blut von Jesus hineinkommen in das Allerheiligste. Ins Allerheiligste hineinkommen heißt Gemeinschaft, Intimität mit Gott zu haben. Intimität mit dem Vater aller Vaterschaft. Und das ist dein Erbteil von jedem Einzelnen hier. Ich sage immer so gerne bei der Taufe im Heiligen Geist, an dem Tag waren 120 versammelt. Und dann betont die Schrift in Apostelgeschichte 2 so deutlich, und der Geist Gottes kam auf jeden Einzelnen von ihnen. Und Feuer kam auf jeden einzelnen Kopf. Und sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Das war für jeden. Und dann stelle ich mir so vor, unter den 120, da war bestimmt irgendeiner, der ganz gestresst an dem Morgen noch zur Versammlung kam und sich mit seiner Frau noch gestritten hatte. Irgendeiner wird da gewesen sein, der sagt zu Menschen, jetzt sitze ich hier und ich bin eigentlich total unwürdig und habe gerade alles voll daneben gesetzt. Und was macht der Heilige Geist? Bumm. Da gab es keine Ausnahme. Ich glaube, dass Gott jeden einzelnen seiner Kinder berufen hat, ein König und Priester zu sein, ein wahrer Anbeter. Johannes 4, ihr kennt die Schriftstelle, glaube ich, wer Gott anbeten will, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Muss. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Halleluja, damit ich die Zeit nicht zu... Ich komme zu meinem Bild. Ganz einfach. Hier habe ich was mitgebracht. Gott will dieses Zelt der Begegnung unter euch aufrichten. Er möchte mit seiner Gegenwart hier wohnen. Und dann habe ich tatsächlich heute Nacht plötzlich gesehen, wie ein Zelt aufgeschlagen wurde. Und da wurde hier ein Zeltflock eingeschlagen und dort... Und dort und dort, vier erstmal, so habe ich gesehen. Und dann passierte was, dann hatte man den eingeschlagen, dann ging man hier rüber. Und als man den eingeschlagen hatte, riss der wieder raus. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe mit meinen Jungs gerade ein Fußballplatz zu Hause gebaut. Wir haben Tore gebaut und dann haben wir so Netze dahinter gespannt und unten mussten die Netze gespannt werden. Und dann hatte ich erstmal so, wie heißen die Dinger hier nochmal? Heringe. Und ich hatte nur einseitige Heringe. Die habe ich mir dann bestellt. Ich hatte nur einseitige Heringe. Dann haben wir die Netze da richtig aus Holz, haben wir die Tore gebaut. Und dann habe ich das Netz gespannt. Und unten in der Erde sollten die so ein bisschen nach hinten gehen. Und dann haben wir so die einseitigen Heringe reingesteckt. Und dann passiert das immer, wenn dann geschossen wurde, irgendwo flog ein Hering wieder raus. Es gibt dieses Wort Jesaja 54,2, vielleicht kannst du das auch nochmal dran machen. Da heißt es über ein Zelt, da ist ein prophetischer Ruf, spanne dein Zelt weit aus, damit viel Platz ist für Gott und die Menschen zu begegnen. Mache weit den Raum deines Zeltes und die Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Ich hatte dieses Erlebnis, dass ich irgendwann gesagt habe, du kannst diese Heringe vergessen. Ich brauche andere Heringe. Das Ding muss halten. Und dann habe ich diese bestellt, die zweiseitigen. Jetzt steht das Ding, ist kein Mal mehr rausgerutscht. Zweiseitig, nichts Besonderes. Jetzt kommt das Bild dazu. Ich habe gesehen, in der Gemeinde Jesu, ich glaube ganz ehrlich, dass eigentlich jede Gruppe, jede Versammlung, jede Gemeinschaft irgendwo entstanden ist aus einer Bewegung des Geistes, wo Menschen Jesus kennengelernt haben. Und ich wüsste keine Gruppe, wenn ich die frage, was ist das Wichtigste, die nicht sagen würde, eigentlich geht es uns nur um Jesus. Wenn du jetzt eine echte Gemeinde, eigentlich wollen wir nur ihn. Eigentlich wollen wir ihn anbeten, wir wollen Gemeinschaft, wir wollen, dass die Liebe zu Gott und dann auch die Liebe zueinander, dass die Raum hat. Eigentlich ist es das, was wir wollen. Und dann habe ich gesehen, dann schlagen wir in der Regel diesen ersten Flock fest. Wir sagen, Vater, es geht nur um dich. So haben, glaube ich, alle angefangen. Und dann kommt vielleicht irgendwann, Mensch, wir sollten ein e.V. gründen. Oder wir bräuchten Räume. Ich kenne das. Wir bräuchten dies und wir müssten mehr missionarisch werden. Und wir schlagen verschiedene Pflöcke ein. Und ich habe gesehen, die Dramatik der Gemeinde Jesu heute ist. Wir haben angefangen, andere Pflöcke einzuschlagen. Und auf dem Weg sind die Basics rausgerissen. Nicht böse gemeint. Ich glaube oft nicht böse gemeint. Aber es passiert, wie bei dem Netz. Die Spannung baut sich auf. Du sagst, jetzt brauche ich den noch. Brauche ich den und dann brauche ich eine Verwaltung und dann muss ich hier und muss ich da und ich muss die spenden und da. Und die Spannung baut sich auf und plötzlich reißen die wichtigsten Pflöcke wieder raus. Und das ist dramatisch geschehen in unserem Land, in dieser Stadt. Und die einfache, ermutigende Botschaft eigentlich, die der Vater mir immer wieder sagt, ist, wenn wir uns wieder auf die Basics konzentrieren und sagen, dieser Pflock, das ist eine wichtige Entscheidung, der soll in meinem Leben so fest sein, da darf nichts dran vorbei. Und es sind für mich, wie kriege ich die, ich lasse euch da ganz kurz dran, wo kriege ich mein Ding her? Hier. Ich habe mal eine ganz einfache Grafik gemacht. Kannst du mir das anmachen? Ich habe viel den Herrn gefragt, Herr, wie kann denn das gehen, dass dieses Zelt steht? Und ganz ehrlich, ich habe es noch nicht aufgerichtet gesehen, das ist so. Ich wünsche mir, dass in dieser Stadt ein Zelt der Begegnung steht. Ich wünsche mir, dass der Leib Jesu eins ist. Dass wir eins werden darin, dass wir sagen, es geht nur um dich. Worum sonst soll es gehen? Wisst ihr, also ein Beispiel von der Sache. Wir hatten gestern ein Konzert im Mandelzweig. Kleine Gruppe, also ein Worship-Gottesdienst sozusagen. Und wir haben heute in der Josua-Gemeinde, heute Abend noch. Wir sind also von Mitte, Mandelzweig-Wedding, nach Hohenschönhausen und ziehen mit der Wolke jetzt nach Josua-Gemeinde Spandau heute. Und dann habe ich unsere alte Freundin Justine Kirsch, die jetzt mit Levin verheiratet ist, vielleicht kennt jemand sie aus, die sind jetzt Gemeinde auf dem Weg, habe ich die auch eingeladen und habe geschrieben, ey, komm doch mit und bete mit für uns, dass die Herrlichkeit sich Bahn bricht. Und ich hatte sie lange nicht mehr angeschrieben. Die war früher bei mir im Kindergottesdienst in der Jerusalem-Gemeinde. Plötzlich kriegt die Nachricht, da schreibt die mir erstmal ganz unglaublich zurück, war die Nachricht an mich oder hast du dich vertan? Dann habe ich gesagt, nein, warum denn nicht? Komm, Justine, bete mit uns den König an. Da sagt die, oh, was für eine Ehre, dass du an mich denkst. Wir sind das gar nicht mehr gewohnt, übergemeintlich. Wieso? Wieso fragst du mich jetzt? Ich bin doch woanders. Gehören wir etwa zusammen? Sind wir etwa eine Familie? Du benimmst dich ja so, als wenn ich dein Bruder wäre. Bist du wirklich mein Bruder? Bist du meine Schwester? Ich bin immer wieder fasziniert, was für Mauern wir aufgebaut haben in der Gemeinde Jesu. Wenn du denkst, wir sind blutsverwandt. Leute, wir haben einen Vater. Wir haben einen König. Und das ist Realität. Für den Himmel ist das nicht so, naja, das macht ihr pro forma. Also in Wirklichkeit macht man hier eure kleinen Grüppchen, aber wir tun mal so, als ob. Das meint er ernst. Ich habe viel gefragt, Herr, wie kann das gehen? Was sind wirklich die Basics? Und ich habe für mich vier Basics gefunden, wo ich sage, das sind vier Flöcke, von denen ich glaube, dass die wirklich festgeschlagen werden müssen. Und der wichtigste, ihr habt die Bibelstellen schon gehört, das Zelt der Begegnung. Und ich habe diese vier Trainingsfelder für eine Gemeinde Jesu von Gott über viele Jahre im Gebet gezeigt bekommen. Wem das jetzt zu anstrengend wird, ich mache euch mal das ganz einfach. Zwei Gebote und ein Auftrag. Liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ein Auftrag, geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern. Zwei Gebote, ein Auftrag. Wenn wir das schaffen, die festzuhalten, wenn wir das schaffen, dass diese Flöcke wirklich eingeschlagen bleiben, und es fängt eigentlich damit an, Liebhaber Gottes sein. Gott hat mich so radikal herausgefordert in den letzten Jahren, immer wieder gesagt, was machst du da gerade? Fördert das die Liebe zu mir? Oftmals nach einem Gottesdienst. Und, wie gehst du jetzt, Christian? Liebst du mich jetzt mehr? Ich sage, na, ich bin eigentlich kaputt und alle. War anstrengend. Warum machst du das dann? Was bringt dir das? Immer wieder die Frage, was tust du? Wenn ich mit meiner Frau essen gehe, ich streite mich vor dem Restaurantbesuch hinterher und dabei schmeckt uns das Essen nicht. Habe ich dann was gewonnen? Ich war mit ihr essen. Ich war mit meiner Frau essen? Ja. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, ich wollte Zeit mit ihr verbringen. Wir müssen lernen, wie das geht. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr radikal eine Entscheidung treffen müssen. Dass wir sagen, Gott, ich will diesen Pflock einschlagen. Das wichtigste Gebot ist das wichtigste in meinem Leben. Und ich muss Dinge tun. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Ich muss lernen. Wir müssen wieder lernen zu beten. Wir müssen wieder lernen, zusammen zu sein. Und zu sagen, Gott, wir wollen dich mehr lieben. Wie geht das? Zeig uns das bitte. Wir haben so viele Strategien und Techniken und Gebetstreffen und Gottesdienst und wir haben erlebt, irgendwie ist die Liebe nicht größer geworden, sondern vielleicht sogar kleiner. Und das ist tragisch. Und das sind die vier Flöcke, genauso lieben, wie Jesus liebt. Das ist fast der dramatischste. Ich sage, das hat auch was mit Anbetung zu tun. Wir sind nicht von dieser Gruppe, sagen wir auch wir hier. Ich bin tief davon überzeugt, du kannst kein wahrer Anbeter sein, wenn du versuchst, Beziehungen einfach nur wegzudrücken, wegzuworshipen. Ja? Du kannst nicht eine Gemeinde gesund worshipen, das geht nicht. Du kannst sie auch nicht gesund anbeten. Wenn dieses zweite Gebot nicht befolgt wird, wie willst du denn Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Nächsten nicht lieben kannst? Wenn das nicht zusammengeht, dann wird deine Anbetung sehr, sehr schnell vollkommen hohl. Und auch hier habe ich festgestellt, theoretisch sagt jede Gemeinde, na klar wollen wir das. Das ist ein ganz wichtiger Flock. Aber zu lieben, wie Jesus liebt, ich habe festgestellt, ganz ehrlich, auch in den vielen Jahren Dienst, die ich getan habe, manchmal sind dir Sachen wie, wie kriege ich die Mitglieder dazu, regelmäßig ihren Zehnten zu geben, sind dir wichtiger in der Leiterschaft, weil du sagst, ich muss die Finanzen geregelt kriegen, als die Frage, wie kriege ich sie eigentlich, dass wir lernen zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Ja? Ganz ehrlich, ich glaube, dass das neue Gebot Jesu, das Wichtigste, das Allerwichtigste, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das kostet alles, das ist gigantisch. Das machst du nicht im Vorbeigehen, als kleines Häkchen. So, wir machen mal Gemeinde und da haben wir auch noch Punkt 17, wir lieben einander, wie Jesus uns geliebt hat, das kostet alles. Und ich würde sagen, deswegen haben wir das so genannt, Familie leben. Ich bin heute, ich sage es von mir, nach über 20 Jahren Nachfolge davon überzeugt, Gott hat kein anderes Konzept. Wenn Gemeinde, dann Familie. Gemeinde ist Familie. Die Gemeinde Jesu müssen Beziehungen sein. Das heißt nicht, dass du mit jedem befreundet bist, aber jeder ist dein Bruder, deine Schwester. Und da gibt es manche, da verbindet Gott dein Herz. Ich stelle mir so vor, dass Gott in jeder Gemeinschaft, da sind 2, 3, 4 Menschen, wo du sagst, das sind meine direkten Bezugspersonen. Vielleicht sind es auch 5 oder 6, aber du kannst nicht mit 100 Leuten diese Intimität haben. Ja, stecke deine Pflöcke fest. Und ich stoppe mal da, die 2 anderen, die kommen nämlich viel, viel später und ich sage mal schon Punkt 3, kann dazu führen, dass dir Punkt 2 und 1 wieder verloren gehen. Ganz leicht. Jetzt ist unser Missionseinsatz dran. Und auf dem Weg dahin behaken sich die Geschwister schon und der Techniker sagt, das geht hier nicht so einfach. Ich glaube ganz ehrlich, wir müssen da üben. Wir sind jeden Tag am Üben mit unseren 7 Kindern. Jeden Tag. Ich sage, Papa, ich möchte eigentlich, dass wir lernen, so in der Liebe zu wandeln, dass wenn wir zu Aldi gehen, Aldi sich verändert, komplett. Weißt du? Einfach nur, weil wir reingehen. Und die sagen, das gab es auch mal. Ich träume davon, von den Waldensern. Es, glaube ich, berichtet, dass es eine Zeit gab und auch von den Baptisten bei der Entstehung der Baptistenbewegung, dass in der Schweiz, da gibt es Aufzeichnungen, das waren die Leute, die hat man an ihrem strahlenden Gesicht auf der Straße erkannt. Die waren bekannt, die waren sehr leicht zu finden, weil die komplett anders aussahen. Die haben einen Frieden, eine Strahlung gehabt, weil sie in der Liebe gewandelt sind. Die haben nicht zurückgeflucht, das war vollkommen bekannt, die haben sich nicht aufgeregt, die haben den Charakter Jesu ausgestrahlt. Also das kann sehr leicht passieren, wenn man sich auf den Weg macht, um busy zu werden für den Herrn. Mir ist es viele Male passiert. Und dieses vierte Gebot, dieser vierte Auftrag, das steht da. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wie man den macht, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich sage nur, Jesus, alles halten, nicht nur lehren. Lehren, das wusste ich. Aber irgendwann sagt er, ich habe nicht gesagt, du sollst alles lehren. Ich habe gesagt, du sollst sie lehren, dass sie alles halten. Und ich sagte, wie geht das denn? Ich soll denen beibringen, dass sie das halten. Kann ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe noch nicht aufgegeben. Das ist die gute Nachricht. Ich habe noch nicht aufgegeben und gesagt, Herr, mit dir muss es möglich sein. Aber es hat auch was mit Familie leben, weil er will ja, dass wir beibringen zu lieben. Er will ja, dass wir beibringen, dass wir einander lieben. Naja. Gott will Gemeinschaft mit uns, eine Liebesbeziehung, mitten unter uns wohnen. Papa will einfach mit uns zusammen sein. Diese Sehnsucht hatte er schon immer. Und meine Idee war, dass wir heute so enden, dass wir sagen, wir wollen den Pflock, und das braucht ein Wunder, wir möchten den Pflock gerne einschlagen, den einen. Und wenn du spürst, vielleicht den zweiten auch noch, dass du deinen Nächsten auch noch liebst. Weil das zusammengehört. Aber dass wir sagen, und wäre toll, wenn das Team noch einmal vorkommt. Habt ihr bis 12 noch? Haben wir bis 12 noch, dass wir das mit dem, ja? Dass wir noch einmal vorkommen. Und ihr seid eingeladen, auch nach vorne zu kommen, wenn ihr reagieren möchtet, einfach vorzukommen und euch vor Gott hinzustellen. Und ihm euer Herz hinzugeben. Vielen Dank, dass wir mit euch Gemeinschaft haben dürfen.